Kreisab, die führende Handballsendung im Internet.
Fucking Champions League Finale, meine Fresse.
Die Führung hat man auch nicht verdient eigentlich in der ersten Halbzeit.
Wahrscheinlich wird sie jetzt von mir hören, denken, das kann ich.
Dann schwellt meine Brust an wie die von Dolly Buster.
Das kann kein Dauerzustand sein.
Wir wollen alles dran setzen, um wieder Deutscher Meister zu werden.
Mit Sascha Staat.
Hallo und herzlich willkommen zu unserer zweiten Sondersendung zur Frauen-Europameisterschaft 2014 in Ungarn und Kroatien. Wir werfen wieder einen Blick voraus auf das Turnier, das am 7. Dezember startet, und dafür habe ich mir kompetente Begleitung in die Sendung eingeladen. Zum einen Christian Stein von Handball World. Hallo Christian.
Hallo Sascha.
Und Björn Parzen. Hallo.
Hallo.
Ja, was gibt es zu besprechen heute in unserer zweiten Sondersendung, nachdem wir ja zuletzt schon mit dem Trainer Heine Jensen von der deutschen Mannschaft und einigen Spielerinnen gesprochen haben? Wir wollen ein bisschen eingehen allgemein auf dieses Turnier. Ein paar Informationen haben wir für euch vorbereitet. Dann schauen wir natürlich explizit auf die deutsche Mannschaft und ein wenig auch auf die anderen Gruppen. Und wir fangen mal an mit den Austragungsorten. Björn, Kroatien und Ungarn zusammen, eigentlich zwei Länder mit einer sehr, sehr großen Handballtradition. Das einzige Manko ist vielleicht, dass der Frauenhandball nur in Ungarn wirkt. Richtig präsent ist, nicht so sehr in Kroatien.
Ja, das ist wahrlich der Fall. Ich hatte noch mit Andrea Penisic, der kroatischen Kapitänin, gesprochen. Die sagt auch, wir haben jetzt die große Chance, mal ein bisschen Werbung für den Frauenhandball zu machen. Wir stehen, wie sie sagt, auch völlig verständlich im Schatten der Männer. Wir haben noch nie was gerissen, aber wir haben jetzt die Chance mit einem Halbfinaleinzug, das ist deren Traumziel, vielleicht den Frauenhandball mal richtig populärer zu machen in Kroatien. Man muss ja zurückgehen, WM 2003 war dann im Endeffekt auch ein Rohrkrepierer, weil die wurde auch vor ziemlich leeren Hallen gespielt, und jetzt wagt man eben den Anlauf, in Kroatien den Frauenhandball einfach populärer zu machen und einfach zu sagen, okay, wir wollen den Männern nachahmen, Erfolge haben, und da hoffen sie natürlich auch auf eine breite Resonanz von den Handballfans in Kroatien.
Hast du ein bisschen die Befürchtung, falls die Kroatinnen nicht die Vorrunde überstehen, was sein könnte, weil es eine schwierige Gruppe ist, wir wollen es natürlich nicht ausschließen, dass dann in Zagreb niemand in die Halle kommt, 15.200 Leute passen da rein, das ist die Halle für die Hauptrunde, dass wir dann da vor 3.000, 4.000 Leuten sitzen?
Und ich denke, wenn Kroatien nicht weiterkommt, wären 3.000, 4.000 schon viel zu hoch gegriffen. Oh. Also ich glaube, dass wenn Kroatien nicht weiterkommt, wovon ich allerdings nicht ausgehe, wenn sie wirklich nicht weiterkommen, dann werden wir eine sehr große, aber auch sehr leere Arena haben.
Das wäre sehr, sehr schade. Da kann man im Prinzip nur hoffen, dass die Kroatinnen den Sprung in die Hauptrunde schaffen. Christian, gucken wir mal rüber nach Ungarn. Da gibt es auch drei Spielorte. Also in Kroatien sind es Osijek und Varaždin für die Vorrunde und Zagreb eben für die Hauptrunde. In Ungarn Budapest für die Finalrunde. Also da setzen die Ungarn auch darauf, dass die eigene Mannschaft weit kommt. 12.500 passen nämlich in diese Halle. Debrecen für die Hauptrunde und die Vorrunde. Und Győr, neue Arena, sehr viel Handballtradition bei den Frauen mit der Vorrunde auch dabei. Da ist allerdings die Situation wohl so, dass die Kartenpreise sehr hoch sind.
Für ungarische Verhältnisse sind die Kartenpreise sehr hoch und auch in Relation zu den anderen Spielorten. Natürlich muss man dazu sagen, man geht davon aus, dass diese 5.000 Plätze praktisch bei den Heimspielen von Ungarn entsprechend auch ausverkauft sein werden. Und dann muss man natürlich auch betriebswirtschaftlich denken und da möglichst hoch rangehen. In Debrecen ist das Ganze schon wieder billiger, in den kroatischen Spielorten noch mal billiger. Also von daher sieht man da schon, wo man viele Zuschauer erwartet, da sind die Preise dann entsprechend hoch taxiert worden.
Ursprünglich hatten sich ja auch noch andere Länder beworben, Slowenien und die Türkei, wie ich gelesen habe. Wie findet ihr das generell? Björn, fangen wir mal bei dir an, dass das in zwei Ländern ausgetragen wird?
Gut, man muss die Situation sehen, vor der die EHF dann stand bei ihrem Kongress 2010 in Kopenhagen, als das Ganze vergeben wurde. Es gab bei den Männern im Endeffekt in der Endrunde zwei Bewerber, eine Bewerbergruppe, nämlich Ungarn und Kroatien, und das andere war Dänemark. Und Dänemark hat mit einer Stimme Vorsprung dann eben die Männer-EM, die wir ja im Januar dann doch dort hatten, bekommen. Und bei den Frauen haben meines Wissens ein bis zwei Tage vor dieser Kongressentscheidung beide Länder, also Slowenien und die Türkei, vorrangig aus finanziellen Gründen zurückgezogen. Das heißt, die EHF stand plötzlich ohne einen Bewerber da. Das Ganze wurde dann nochmal verschoben. Es wurden nochmal Länder kontaktiert. Und unter anderem wurde dann eben auch Ungarn und Kroatien als gemeinsame Bewerber für die Männer-EM kontaktiert, ob man sich nicht vorstellen könnte, das Ganze auch für die Frauen-EM zu machen. Und zwar in der umgekehrten Version, wie es ursprünglich geplant war. Bei den Männern wäre es so gewesen, Finalwochenende in Zagreb, eben in der Arena Zagreb, wo jetzt die Hauptrunde stattfindet. Und dann haben beide Verbände gesagt, okay, müssen wir uns überlegen. Und man kam dann überein, es eben so zu machen, dass man es in Kroatien, wie gesagt, nutzt, um den Frauen Handball populärer zu machen und Ungarn eben mit einer sehr langen Tradition und auch hohen Zuschauerzahlen dann eben auch das Recht des Finalwochenendes zu geben. Ich sage in dem Fall, die Entfernungen sind nicht so weit. Man hat natürlich, wenn man sich qualifiziert von Zagreb fürs Finalwochenende in Budapest, wo auch das Spiel um Platz 5 und 6 ausgespielt wird, hat man eine ungefähr 4 bis 4,5-stündige Busfahrt vor sich. Aber wenn man zurückdenkt an andere Europameisterschaften, die hatte man dann auch in den Ländern, wo es nur in einem Land stattfand. Ich erinnere an die Männer-EM 2008 in Norwegen, als es von Trondheim nach Lillehammer ging für die deutsche Mannschaft. Ich denke, von den Entfernungen ist das machbar. Was man unterschiedlich hört, ist, wie das Ganze auch beworben wird und der professionelle Standard in beiden Ländern. Ungarn ist natürlich dadurch, dass sie darauf zurückgreifen können, dass sie ein sehr gutes Organisationsteam beim Frauen-Champions League Final Four hatten und eine staatliche GmbH, sage ich jetzt mal, Ungaro Fest haben, die eben die Gesamtorganisation von großen Sportereignissen dort übernimmt, ist man deutlich professioneller als in Kroatien, aber dort versucht man es eben mit Herzblut auch wettzumachen.
Christian, muss man die Befürchtung haben, dass das mit dem Herzblut nicht ausreicht?
Na, ich glaube, dass man die nicht unbedingt haben muss. Also die Kroaten haben ja auch vor nicht gar nicht allzu langer Zeit eine Handball-Weltmeisterschaft ausgerichtet. Die nächsten Turniere bei den Männern stehen auch irgendwo bevor und von daher hat man ja eigentlich auch diese Erfahrung, Handballturniere auszurichten. Ich glaube, da müssen wir uns nicht die große Sorge machen. Ja, zum Thema Entfernungen, ne, kann man auch sagen, Varaždin war früher auch mal Teil von Ungarn gewesen. Also das liegt direkt an der ungarischen Grenze. Wenn ich mir überlege, die EM 2020, wenn sich Deutschland qualifizieren sollte, geht es dann über Norwegen, Österreich nach möglicherweise nach Schweden. Das sind dann doch etwas andere Kilometerentfernungen, die da künftig zu bewältigen sind. Und von daher würde ich sagen, sollte man jetzt solche Doppelausrichtungen mit Nachbarländern doch noch einigermaßen gelassen sehen. Und wenn man sich überlegt, man würde das Ganze in Deutschland veranstalten und spielt dann irgendwie mal in Berlin und Göppingen, ja, dann ist man kilometermäßig, glaube ich, doch noch weiter.
Genau, was das angeht, dürfen wir uns da, glaube ich, nicht beschweren. Björn, du wirst ja auch vor Ort sein. Folgst du dann dem deutschen Team? Wie sieht das bei dir aus?
Ja, ich werde erst zur Hauptrunde anreisen. Das heißt, ich werde in Zagreb sein zur Hauptrunde und werde dann zum Finalwochenende nach Budapest fahren. Natürlich in der Hoffnung, dass ich die deutsche Mannschaft auch noch in Budapest sehe. Die Vorrunde werde ich dann vornehmlich vor dem Fernseher und dem Livestream verbringen.
Da hast du gerade schon ein Thema angesprochen. Christian, sag uns doch mal, wo die deutschen Fans denn die Spiele sehen können und vielleicht auch die Spiele anderer Mannschaften, die sie interessieren.
Ja, also die deutschen Spiele werden komplett von Sport1 im Free TV übertragen. Die anderen Spiele gibt es aber auch zu sehen und zwar über ERF-TV.com. Von daher ist man in Deutschland wirklich sehr, sehr gut bei dieser Europameisterschaft bedient.
Ich möchte Christian nur Ungarn korrigieren. Nicht, dass Leute auf den falschen Link gehen. Es ist erf-euro.com. Dort findet der Livestream aller Spiele direkt statt, also auf der offiziellen Webseite des Turniers.
Gut, dann hätten wir das auch geklärt. Und schön ist, dass wir zumindest hier eine TV-Übertragung gesichert haben. Da gibt es ja derzeit andere Meldungen bei anderen Turnieren. Das wird auch noch Thema sein hier bei Kreisab in einer kurzen Sondersendung. Wir machen jetzt erstmal eine Pause. Nachdem wir ein wenig angerissen haben, was uns in Ungarn und Kroatien erwartet, geht es gleich dann um die deutsche Mannschaft. Eben haben wir in der zweiten Sondersendung, in der zweiten Vorschau zur Frauen-Europameisterschaft 2014 schon ein wenig gesprochen über das, was uns in Ungarn und Kroatien so allgemein erwarten wird. Jetzt wollen wir ein wenig spezieller werden und wir blicken auf die deutsche Handballnationalmannschaft der Frauen, trainiert von Heine Jensen, die in den letzten Jahren, wie ich finde, eine sehr gute Entwicklung genommen hat. Wir haben viele junge Spielerinnen mit an Bord, aber wir haben auch Verletzungssorgen. Die Spielführerin Isabel Klein, die fehlt mal wieder, hat sich pünktlich zum Turnier verletzt, Mittelfußbruch, fällt aus und kann deswegen nicht teilnehmen. Aber es ist nicht die einzige Sorge, die wir haben. Christian, wer ist denn sonst noch gefährdet?
Ja, also Nathalie Augsburg hat wegen mangelnder Fitness abgesagt. Jana Krause hat einen Außenmeniskus sich verletzt, schon vor längerer Zeit, wird also auch nicht zur Verfügung stehen. Angeschlagen ist jetzt noch Susan Müller mit einem gebrochenen Finger. Da heißt es halt einfach abwarten, wann die wirklich fit wird, hat Heine Jensen gesagt. Er hofft natürlich, dass es so früh wie möglich der Fall ist. Allerdings kann es auch sein, dass dieses Spiel gegen die Niederlande jetzt noch verpasst. Also von daher muss man da wirklich von Spiel zu Spiel denken. Nadja Nadgornaja war beim Lehrgang umgeknickt, hat die Spiele gegen Rumänien nicht bestritten und wird aber aller Voraussicht nach fit sein.
Dann wollen wir doch mal nach und nach die Positionen ein bisschen durchgehen. Jana Krause im Tor hast du erwähnt, die ist verletzt. Sprich, wir gehen im Moment mit Katja Schülke und Clara Woltering in das Turnier, weil Heine Jensen ja jetzt auch einen Kader von 17 Spielerinnen erstmal nominiert hat. Und Björn, das birgt ein gewisses Risiko, wie du meinst.
Gut, ich sag mal, man hat als Trainer steht man immer vor der Qual der Wahl. Ich darf 16 Spielerinnen fürs erste Spiel erstmal nominieren. Es gibt Trainer, die sagen, ich will auf keinen Fall das Risiko eingehen, eine dritte Torfrau nicht dabei zu haben. Und die nominieren dann eben 3+13. Andere haben auch schon mal 2+14 nominiert. Also ich finde, diese Situation ist wirklich riskant, all dieweil man geht davon aus, Clara Woltering verletzt sich oder Katja Schülke verletzt sich auch nur so, dass sie im ersten Spiel nach 20 Minuten raus muss. Dann hat man nur noch die andere, kann dann auch nicht mehr wechseln. Eine dritte Torfrau müsste dann quasi eingeflogen werden und es müsste einen Tausch im Kader geben. Also wenn ich Trainer wäre und sage, okay, ich will erstmal mit zwei Torfrauen anfangen, würde ich mir vielleicht überlegen, was von den Regularien möglich ist, erstmal nur 15 Spielerinnen zu nominieren, mit den beiden Torfrauen ins Rennen zu gehen und dann eben zu sehen, wenn die Torfrauen fit bleiben, kann ich ja die 16. Spielerin als Feldspielerin nominieren. Aber dann habe ich noch einen gewissen Sicherheitspuffer in meinem Kader dann.
Welche Spielerin käme denn aus deiner Sicht als Sicherheitspuffer sozusagen in Frage, die man streichen müsste? Also ich glaube, Xenia Smits von Blomberg, das ist die erste Kandidatin, die wahrscheinlich nicht zum Einsatz kommt, aber danach wird es schon ein bisschen schwerer auszusortieren.
Ja, also Xenia Smits hat jetzt gerade ihr Debüt gegeben, ist eine gute Spielerin, aber ich denke, sie wäre dann auch die Erste. Und dann muss man eben sehen, man muss ja natürlich immer im Hinterkopf haben, was passiert mit Susan Müller, was ist mit Nadja Nadgornaja. Also auf den Positionen sollte man natürlich nicht unbedingt noch jemanden streichen. Also ich sag mal, man hat natürlich mit drei Kreisläuferinnen, Anne Müller, Anja Althaus und Luisa Schulze, die man natürlich wechselweise in Abwehr und Angriff einsetzen kann. Also es war ja schon häufiger so, dass Luisa Schulze dann eher Reserve war. Also Anne Müller in der Form, wie sie momentan ist und auch den Möglichkeiten, die sie gerade in der Deckung bietet, würde auf keinen Fall verzichten, Heine Jensen. Also ich sag mal, wenn man sagt, man muss auf zwei streichen, wenn man eben auf 15er Kader reduziert, dann wären das bei mir Luisa Schulze und Xenia Schmitz. Aber ich bin nicht Bundestrainer.
Kann man jetzt sagen, Gott sei Dank, oder schade, dass das nicht ist, Christian?
Nein, ich glaube auch, dass das so der Fall sein wird. Natürlich muss man darauf achten, was ist mit Susan Müller. Wenn Susan Müller das erste Spiel noch verpassen sollte, dann wird man vielleicht Luisa Schulze doch rein rotieren lassen. Aber ja, also wenn man andere Nationen anschaut, es gibt sehr viele, die jetzt ein 16er Kader schon benannt haben und von denen sind sehr, sehr viele Mannschaften auch dabei, die nur mit zwei Torhütern agieren und ansonsten auf 14 Feldspieler setzen.
Du findest also das Risiko richtig?
Ich sag nur, dass es durchaus scheinbar der Trend im Moment ist. Also bei drei Torhütern fallen mir eigentlich nur im Moment Montenegro und Frankreich als erstes ein, die im Moment noch mit 13 drei Torhüterinnen unterwegs sind. Die haben allerdings auch noch nicht auf 16 reduziert.
Gut, da müssen wir also noch ein bisschen abwarten. Beim DHB-Team sieht das eben ein wenig anders aus. Dann gehen wir mal weiter auf die Linksaußenposition. Eben hast du schon gesagt, Nathalie Augsburg hat freiwillig zurückgezogen, wäre sonst sehr, sehr wahrscheinlich mit dabei gewesen, weil sie ja auch die einzige echte Linksaußen ist, die wir im Kader hatten. Angie Geschke vom VfL Oldenburg wird jetzt diese Rolle wahrscheinlich übernehmen und es könnte durchaus sein, dass sie in jedem Spiel fast über 60 Minuten dann ran muss, denn die Alternativen sind rar gesät. Björn, warum sind denn die Alternativen auch rar gesät? Eigentlich müsste man doch meinen, Linksaußen ist ja nicht so schwer als Position, da muss man nur ein bisschen die Linie rauf und runter laufen, da müsste es eigentlich genug von geben.
Ja, und deswegen überrascht mich eigentlich Angie Geschke, die ja aus dem Rückraum kommt, eine klassische Rückraumlinke Spielerin war. Aber man muss sagen, gerade durch ihre Gegenstoßfähigkeiten, die sie hat und auch, sie hatten mittlerweile eben andere Wurfbilder, hat sie sich als gute Linksaußen entwickelt. Ja, man muss sehen, von Linksaußen, wenn man auch die letzten Jahre sieht, das war die Position, wo man sich immer mal wieder eine Spielerin gewünscht hätte, die da einen richtigen Schwung reinbringt. Nathalie Augsburg hat immer eine stabile Leistung in Leipzig geboten, jetzt auch in Berlin, aber war eben nie herausragend auf dieser Position. Es gab mal Spielerinnen wie Sarah Walzig zum Beispiel, die waren dort als richtig gutes Talent gestartet, war dann aber verletzt und musste dann aufhören. Also links außen ist wirklich möglicherweise, wenn man sich die Position anschaut, Klammer auf, man muss schauen, wie gesagt, was mit Susan Müller auf dem rechten Rückraum ist, ist Angie Gechke momentan die einzige und das ist ja nicht mehr eine gelernte Linksaußen. Also da könnte man bei den Sichtungen vielleicht noch mal ein bisschen schauen, ob man da nicht noch ein paar Linksaußen irgendwie hat, die dann langfristig dort auch einsetzbar sind.
Was sind denn dann, Christian, für dich die Alternativen? Du hast ja in deinem Artikel auf handballworld.com ein bisschen mit dieser Variante Anne Müller und zweite Kreisläuferin gespielt.
Ja, ich glaube, dass es eine sehr, sehr gute Alternative ist. Anne Müller hat, glaube ich, grundsätzlich schon überall mal gespielt auf dem Feld, abgesehen jetzt vom Tor. Also hat das auch in Leverkusen schon mal gemacht, dass sie auf Linksaußen aktiv war. Das gleiche gilt für Anna Lörper, die das jetzt auch gegen Rumänien am Sonntag ein paar Minuten spielen durfte. Ich glaube, das sind die beiden Möglichkeiten, die er im Kader hat. Anne Müller würde ich dann eher sehen, dass sie halt am Kreis entsprechend auflöst, so noch mehr Raum für den guten Rückraum, den wir haben, einfach schafft. Und ich denke, das ist so eine taktische Maßnahme, über die die Deutschen dann kommen.
Björn, würdest du sagen, dass das die beste Alternative ist, die wir dann haben? Vielleicht nach Angie Gechke zu sagen, okay, Anne Müller startet da, löst dann auf und dann haben wir vielleicht auch ganz andere taktische Varianten über den Rückraum und am Kreis?
Gut, man muss sehen, wenn man mit zwei Kreisläufern spielt, ist es natürlich so, dann kann die Abwehr nicht so weit rausrücken und es knubbelt sich dann vieles in der Mitte. Aber wir haben da, hat Christian vollkommen recht, aus dem Rückraum natürlich die Werferin mit einer Laura Steinbach, mit einer Susan Müller oder auch einer Jenja Minevskaya oder auch die in sehr guter Form befindliche Saskia Lang, die dann da drüber werfen können. Wäre natürlich eine taktische Marschroute, die man jetzt sehr intensiv trainieren müsste, wenn man sie dann auch erfolgreich anwenden will. Ich weiß nicht, inwiefern Heine Jensen diese Marschroute schon häufiger probiert hat, gerade im Training. In Spielsituationen habe ich sie eher selten gesehen, aber wenn die Mannschaft das taktisch drauf hat, ist es auf jeden Fall mal eine Option, um den Gegner zu überraschen.
Dann kommen wir mal weiter eben zu diesem Rückraum, denn die große Sorge, die wir ja haben, ist, dass die Spielerin, die bei der letzten Weltmeisterschaft Torschützenkönigin geworden ist, nämlich Susan Müller, nicht mitspielen kann, gerade in diesem sehr, sehr wichtigen Auftaktspiel gegen die Niederlande. Was für Varianten haben wir denn da? Wer könnte da agieren auf dieser Position? Heine Jensen hat da ja schon ein bisschen was ausprobiert am Wochenende, Christian, gegen die Rumänien. Du bist bei beiden Spielen in der Halle gewesen und das Gelbe vom Ei war das noch nicht.
Also Heine Jensen hat zum einen auf Shenja Minevskaya gesetzt und hat da vielleicht auch auf diesen Metzinger Block zusammen mit Marlene Zapf gebaut. Auf der anderen Seite war noch Saskia Lang im Einsatz im rechten Rückraum. Das hat in meinen Augen deutlich besser funktioniert als mit Shenja Minevskaya. Wen ich da auch als Alternative sehe, auch wenn sie da nicht gespielt hat, wäre eine Anna Lörper. Die hat das in Holstebro 2 Jahre lang gemacht, weil da die Rückraummitte praktisch mit Christina Christiansen besetzt war. Und von daher wäre das auch noch eine Möglichkeit. Und ob eine Kerstin Wohlwold dann zum Beispiel die Auftakthandlungen vom rechten Rückraum halt ausführen kann, wäre zumindest auch eine Maßnahme, die ich mir sehr gut mal vorstellen könnte, auch wenn sie jetzt nicht in den Spielen gegen Rumänien getestet wurde.
Es steht und fällt aber doch dann alles mit Susan Müller, muss man schon sagen, ne Björn?
Ja, auf jeden Fall. Man muss jetzt auch noch sehen, vor 2 Jahren war die Situation ähnlich bei der EM in Serbien und da machte Anne Hubinger ein richtig gutes Turnier, aber die ist momentan eben auch nach ihrer Verletzung noch nicht so in die Pötte gekommen und da muss man eben auch Heine Jensen verstehen, dass er sagt, dann baut er lieber auf eine Spielerin wie Saskia Lang. Also ich sag mal, wenn Susan Müller ausfallen würde, ist für mich momentan Alternative Nummer 1 auch Saskia Lang, auch gerade von ihren Defensivfähigkeiten und im Angriff daneben, weil sowohl Jenja Minevskaya und was kurz probiert wurde mit Kim Nazinavicius im rechten Rückraum, die sind einfach andere Abläufe gewohnt. Also ich würde da, wenn Susan Müller nicht spielen könnte, auf Nummer sicher und Saskia Lang, die, was man gerade in Leipzig in den Champions League Spielen gesehen hat, momentan nach ihrer Verletzung wirklich gut drauf ist.
Dann fehlen nur noch die Einschätzungen von euch zu den Stärken des deutschen Kaders insgesamt. Die gibt es aber gleich hier nach einer kurzen Pause in der Vorschau zur Frauen-Europameisterschaft bei Kreisab. Eben haben wir schon fast ins letzte Detail die deutsche Nationalmannschaft besprochen. Was kann sie erreichen bei der Frauen-Europameisterschaft 2014? Diese Frage ist noch offen geblieben. Und Björn, wie schätzt du den Kader denn insgesamt ein? Also sagen wir mal, Susan Müller kann spielen und ist im Vollbesitz ihrer Kräfte. Davon gehen wir mal aus.
Also wir haben eine Position eben noch gar nicht besprochen. Und ich glaube, das ist die Position, wo Deutschland am ehesten punkten kann und punkten wird. Das ist das Tor mit Katja Schülke und Clara Woltering. Also wenn man sich die Kader der 16 Mannschaften anschaut, gibt es nicht viele, wenn es überhaupt eine Mannschaft gibt, die auf eine derart hochklassige Doppelbesetzung im Tor zurückgreifen kann. Speziell jetzt, wo bei Norwegen natürlich Katrin Lunde ausfällt. Und man hat in den Testspielen gesehen, ich war beim Turnier in Kroatien in Umag, da waren beide überragend. Also es ist auch völlig egal, wem Heine Jensen den Vorzug gibt. Die haben immer ihre Leistung gebracht und daran, denke ich, kann die Abwehr sich aufrichten. Heine Jensen hat diesen schönen Spruch gebracht, wir müssen die Abwehrleistung von 2012 mit der Angriffsleistung von 2013 verknüpfen. Im Angriff hat jetzt noch ein paar Mal gehakt, gerade was die Chancenverwertung betrifft. Aber ich denke, auf die Abwehr, dank der beiden Torfrauen, kann man sich verlassen. Also der Kader selber, wir hatten es eben schon mal angedeutet, steht und fällt natürlich damit, ob wir von beiden Rückraumpositionen ähnliche Wurfgefahr ausüben können mit Susan Müller und zum Beispiel mit einer Nadja Nadgornaja oder einer Laura Steinbach oder einer Jenja Minevskaya im linken Rückraum. Und dann ist mir eigentlich, wenn das vom Rückraum so klappt, die Abwehr und die Torfrauen so stehen, kann man sich, denke ich, aus deutscher Sicht auf eine gute EM freuen.
Was würdest du denn sagen, ist das Minimalziel, was man sich stecken sollte und was ist das Maximum, was man erreichen kann?
Gut, das Minimalziel ist immer das Erreichen der Hauptrunde, Klammer auf, das Erreichen der Hauptrunde möglichst mit mehr Punkten, als es vor 2 Jahren gemacht haben in Serbien, als sie mit dank einer Schülke-Parade überhaupt weitergekommen sind und dann mit 0 Punkten in die Hauptrunde und dort aber 5-1 Punkte geholt haben. Also ich sag mal, das Minimalziel sollte sein in die Hauptrunde, Minimalziel +1, Hauptrunde mit 2 Punkten. Das Maximalziel ist meiner Meinung nach oben offen. Es kommt, man geht in der Hauptrunde, ich sag mal, meinem persönlichen Geheimfavoriten Dänemark und dem Mitfavoriten Norwegen aus dem Weg. Man hat auch nicht mit den Rumänen, mit denen man jetzt arge Probleme hatte, zu tun. Ich sage mal, wenn man als Gruppensieger mit einem Optimum von 4-0 Punkten weiterkommt und dann aufgrund der neuen Spielplangestaltung der EHF bei Europameisterschaften seit 2 Jahren direkt im ersten Spiel Gruppensieger gegen Gruppensieger trifft und das gewinnt, ist mir ja quasi im Halbfinale. Also so weit möchte ich jetzt noch nicht gehen, aber ich sag mal, eine Reise nach Budapest ist meiner Meinung nach möglich, wenn man den Kopf frei behält und sich auf seine Abwehrstärke besinnt und darauf setzt, dass vorne die beiden Rückraumspielerinnen die Dinger reinmachen.
Ja, Christian, dann fehlt jetzt noch deine Einschätzung erstmal zum Kader generell.
Ja, ich glaube, der Kader hat durchaus Potenzial, auch wenn, und der rumänische Coach hat ja auch gesagt, Deutschland hat nicht mehr ein wahres Potenzial gezeigt. Ich glaube wirklich, dass viel davon abhängt, dass unsere beiden Stammspielerinnen Nadgornaja und Müller dann entsprechend fit sind im Rückraum. Die Schwächen, die man in der Abwehr hatte, im ersten Spiel gegen Rumänien, die hat man dann zumindest im zweiten dann in den Griff bekommen. Da lief es dann schon ein bisschen besser. Ich glaube, dass man jetzt diese Woche da entsprechend nutzen kann. Und dann wird man das Ganze sehen. Also es wird nur über eine gute Abwehrleistung, über einen entsprechenden Gegenstoß funktionieren. Und dann, ja, Finalwochenende halte ich auch durchaus für möglich. Aber ebenso kann ich mir nach den Spielen gegen Rumänien auch vorstellen, dass das in dieser ausgeglichenen Gruppe am Ende nicht für einen der ersten 3 Plätze reicht.
Oh, okay. Das wäre natürlich sehr, sehr ärgerlich. Dann würde ich gerne eine Frage stellen mit Bitte um Antwort. Nur ja oder nein? Medaille, Christian?
Nein.
Björn?
Nein.
Okay, das hört sich nicht sonderlich gut an, kann aber natürlich auch der 4. Platz sein oder Platz 5 und 6, die werden ja in Budapest dann auch noch ausgespielt. Allerdings, ja, ist die Vorrundengruppe nicht die leichteste und es gibt direkt zum Auftakt am 8. Dezember um 18 Uhr das Schlüsselspiel gegen die Niederlande. Wenn man da gewinnen sollte, glaube ich, dann kann man mit richtig viel Schwung durch das Turnier gehen. Wenn man allerdings verliert, und das ist durchaus im Bereich des Möglichen, da die Niederländerinnen sehr, sehr stark aufgestellt sind, könnte es natürlich auch in die andere Richtung gehen. Dann wollen wir jetzt zum Ende dieses Takes hin mal diese Gruppe C noch ein bisschen bewerten, abseits der deutschen Mannschaft, Björn. Welche Gegnerinnen erwarten uns denn da? Welcher Spielstil erwartet uns und wie viel Qualität erwartet uns?
Also ich sag mal, es ist meiner Meinung nach die ausgeglichenste Gruppe. In meist oder mindestens 2 Gruppen, die sind natürlich von den Namen stärker besetzt, aber da ist völlig klar, wer die 4. Mannschaft sein wird, die nach der Vorrunde nach Hause fährt. In dieser Konstellation mit Deutschland, Kroatien, Niederlande und Schweden kann jeder nach der Vorrunde nach Hause fahren und es kann jeder gegen jeden gewinnen, sage ich jetzt mal. Die Niederlande ist natürlich ein Gegner, gegen den hat man zwei Testspiele jetzt vor der EM-Qualifikation gegen Mazedonien locker besiegt, aber das war nicht die niederländische Mannschaft, die jetzt auftritt. Die Niederländer haben natürlich auch ihre Top-Shooterin nicht dabei mit Lois Abbing, die ja abgesagt hat, um sie richtig auszukurieren. Ich sage mal, es ist wirklich der, meiner Meinung nach, schon das entscheidende Spiel. Genau wie du gesagt hast, gewinnt man es. Und zum Beispiel in der Konstellation, Schweden gewinnt einen Auftakt gegen Kroatien, steht Kroatien zwei Tage später gegen Deutschland unter einem riesigen Druck, dem sie dann meiner Meinung nach nicht standhalten können. Und dann ist alles möglich. Es kann aber auch sein, dass die Kroatinnen gewinnen und dann über Deutschland hinwegfegen in heimischer Halle. Dafür sind sie meiner Meinung nach aber auch nicht stark genug. Für mich in dieser Gruppe schwer einzuschätzen sind die Schwedinnen. Die waren in den letzten Jahren nicht so berauschend bei den Turnieren nach 2010, haben aber mit Helle Thomsen jetzt eine Trainerin, die da richtiges Feuer entfacht hat und die auch zwei EM-Quali-Spiele zu Hause und auswärts gegen Serbien unentschieden gespielt haben. Wobei, ich weiß nicht, ob die Frage noch kommt, wie meine Gruppenkonstellation am Ende aussieht. Ich habe mich für meine Kalkulation darauf festgelegt, dass Schweden nach der Vorrunde raus ist.
Oh, sehr, sehr interessante Variante. Wahrscheinlich liegt es auch ein bisschen daran, dass die Kroatinnen eben vor heimischer Kulisse spielen und die Schwedinnen sehr, sehr schwer einzuschätzen sind, haben aber im Moment auch keine wirkliche Weltklasse-Spielerin. Oder vertue ich mich jetzt da komplett?
Ich sag mal, wenn Sie Weltklasse-Spielerin, Sie haben zwei Spielerinnen, die sicherlich direkt unterhalb Weltklasse kommen, mit Linnea Torstensen und mit Gulden, der Spielmacherin. Aber Sie haben, das ist immer so eine Wundertüte, auch spielen ja viele in Sävehof. Ich sag mal, die können mit 20 Toren gegen Jör verlieren, aber dann einen Unentschieden holen, mit dem sie in Viborg weiterkommen, so ungefähr. Es tut sich jetzt bei den Schwedinnen keine, außer meiner Meinung nach Torstensson, vor, die ein Spiel alleine kippen kann oder lenken kann. Und für mich in der Breite gut besetzt, aber in der absoluten Spitze, wie gesagt, höchstens Gulden, Torstensson und vielleicht noch, je nachdem wer spielt, die Torfrauen.
Ja, Torfrauen, also Cecilia Grubströn hat man draußen gelassen aus studienbedingten Gründen. Von daher setzt man da auf dieses Sävehof-Gespann von Philippa Ideen und Johanna Bunzen. Das scheint gut funktioniert zu haben jetzt in der Vorbereitung. Hat deutlich gegen Weltmeister Brasilien gewonnen am Dienstag. Erstaunlicherweise ohne Linnea Torstensson. Eine Mannschaft, die sehr, sehr konterstark ist und über die stabile 6-0 dann und die schnellen Konter kommt. Damit hatte Deutschland zumindest letztes Jahr in der Vorbereitung auf die WM, wo man gegen die Mannschaft ja schon zweimal gespielt hatte, deutliche Probleme. Und wird man dann sehen. Ich denke, gegen Schweden wird man eher Probleme über die Konter haben.
Die Kroatin, wie schätzt du die ein?
Kroatien ist für mich so ein bisschen schwierig einzuschätzen. Die Mannschaft hat natürlich eine sehr gute Torhüterin, die auch in Podgorica mit Klara Woltering zusammenspielt. Es gibt dann auch noch Andrea Penisic, die natürlich sehr, sehr stark ist. Aber für mich eigentlich auch nur über diese Heimspielatmosphäre kommen kann und über den Teamgeist, der dann letztendlich wirkt. Also in der Breite sehe ich die Kroatin nicht ganz so stark.
Schließt du dich da Björn an, dass Schweden die Mannschaft ist, die nach der Vorrunde nach Hause fährt?
Es ist alles grundsätzlich denkbar. Ich sehe die Schweden eigentlich weiter, deswegen müssten es bei mir die Niederländerinnen machen.
Oh, sehr interessante Variante, dass die nach der Vorrunde ausscheiden. Zumindest seid ihr beide euch einig, dass Deutschland weiterkommt, das ist ja schon mal ganz gut. Dann leg dich doch mal bitte fest auf die Reihenfolge nach der Vorrunde, Christian.
Ich sage Schweden auf 1, Deutschland auf 2, Kroatien 3.
Da hat Björn wahrscheinlich eine komplett andere Meinung.
Deutschland, Kroatien punktgleich auf 1, dahinter die Niederlande.
Okay, dann hätten wir also die Gruppe C abgearbeitet und wir haben natürlich noch die Gruppen A, B und D, über die wir sprechen wollen. Da sind auch einige sehr interessante Mannschaften und sehr interessante Spielerinnen mit dabei und einige leider auch nicht mit dabei. Das ist dann gleich Thema im abschließenden Take der EM-Vorschau 2014. Wie eben angekündigt, wollen wir uns abschließend in dieser Vorschau zur Frauen-Europameisterschaft 2014 noch mit den anderen Gruppen beschäftigen und das tun wir natürlich in alphabetischer Reihenfolge, fangen an mit Gruppe A, wo die Gastgeberin, die Co-Gastgeberin mit dabei sind, gespielt wird in Győr in der Nähe von Polen, hätte ich jetzt fast gesagt, ist natürlich Schwachsinn, in der Nähe von Österreich, so muss es natürlich heißen, in einer Stadt, in der sehr viel Frauenhandballbegeisterung herrscht, denn Audi Eto Gyor ist ja aktueller Champions League-Sieger und großer Favorit, den Titel erneut zu verteidigen. Ungarn, Russland, Spanien und Polen sind mit dabei. Björn, du hast vorhin gesagt, dass es immer für dich außer in der deutschen Gruppe eine Mannschaft gibt, die ganz klar ausscheidet. Und das sind für dich hier die Polinnen.
Ja, ich denke, gerade jetzt mit der Verletzung von Kinga Bystra, von Budućnost Podgorica, das war der Dreh- und Angelpunkt. Ich hatte die Polen gesehen beim Turnier in Kroatien. Sie sind natürlich in Serbien auf einer riesigen Erfolgswelle, die sie nach vorne getragen hat, bis ins Halbfinale gekommen, womit niemand rechnen konnte. Sie haben Rumänien rausgeworfen, sie haben Frankreich rausgeworfen. Aber ich glaube, gerade jetzt ohne Kinga Bystra wird es sehr schwer in dieser Gruppe. Sagen wir es vielleicht einmal so, bei mir sind sie Vierter. Es hängt meiner Meinung nach in dem Spiel Polen gegen Spanien, weil Spanien befindet sich auch ein bisschen im Umbruch, diese Mannschaft. Also für mich ganz klarer Gruppensieger oben ist Ungarn. Die werden ungeschlagen da durchgehen zu Hause, das lassen sie sich nicht nehmen. Und dann für mich, auch wenn sie in den letzten Jahren wenig erfolgreich waren und im letzten Jahr sogar die WM verpasst hatten, die Russinnen auf Platz 2 und dann eher die Spanierinnen Dritter als die Polen.
Aber auch für dich, Björn, ist wahrscheinlich das Fehlen von Anita Görbitz sehr, sehr schade, denn das ist die Starspielerin oder wäre diese Starspielerin gewesen, die dem ganzen Turnier hätte den Stempel aufdrücken können, ist jetzt schwanger, wird nicht am Turnier in der Heimat teilnehmen. Kommt das für dich überraschend? Denn ich sag mal so, man kann ja auch ein bisschen steuern, ob man schwanger wird oder nicht.
Ja, also als die Nachricht kam, hat mich das schon etwas überrascht, weil sie war ja auch, ich sag mal so, der absolute Hero von den Ungarinnen, als Gyor zweimal Champions League-Sieger wurde. Mit ihr wurden die ganzen Werbekampagnen in Ungarn für diese EM dann teilweise im Vorfeld auch gefahren. Und als sie sich dann Ende Oktober erklärte, dass sie schwanger ist und nicht an der EM teilnehmen kann, es war wohl seit dem Frühjahr, hatte sie es dem Verein, dem Verband gesagt. Aber ich sag mal, wenn es bei Männern ginge, wäre das genauso, als wenn Lionel Messi vor einer Fußball-WM in Argentinien schwanger werden würde. Also ähnlich muss man das sehen. Es hat mich schon sehr überrascht.
Ja, Christian, das ist ein herber Verlust und wie viel schwächer macht das natürlich dann auch die Ungarin, die vorher wahrscheinlich der vielleicht große Favorit gewesen wären, aber so dann eventuell nicht?
Ich weiß gar nicht, ob sie so sehr schwächer werden, weil gerade im zentralen Rückraum sind sie doch sehr, sehr breit aufgestellt. Also sie haben Nisita Suchanski, sie haben die eingebürgerte Kristina Trischuk, sie haben noch eine Annika Kovacic da. Also gerade im zentralen Rückraum sind sie noch sehr gut aufgestellt. Klar, Görbitz ist eine der Spielerinnen, die entsprechend Weltklasse sind. Ihre Mitspielerinnen auch einsetzt, die von allen Positionen auch wirklich für Torgefahr sorgen kann, also auch mal auf links außen ausgewichen ist, um da ihre Treffer zu machen, die sicher bei den 7 Metern war, aber gerade in der Vorrundengruppe, das sehe ich ähnlich wie Björn, dass da ist keine Konkurrenz für die Ungarin da.
Also auch bei dir Ungarn auf Platz 1 und danach die Reihenfolge?
Danach die Reihenfolge ist, ich tue mich noch ein bisschen schwer mit den Russinnen, weil da der endgültige Kader noch nicht so richtig feststeht und Evgenij Trefilov ja auch für die ein oder andere Überraschung immer mal gut ist. Von daher, bei den Spanierinnen kommt es darauf an, wie man gerade am Kreis dann hinterher agieren wird, ob man da das Nationalmannschaftsende von Begona Fernandes gut wegstecken wird. Ich vertraue mal den Spanierinnen. Setzt knapp vor Russland.
Evgenij Trefilov ist ja auch ein Trainer, der gerne mal ein klares Wort spricht, ne?
Ja, wer ihn schon mal erlebt hat, der hat dann doch seine wahre Freude. Sowohl in der Halle deutliches Entertainment, als auch wenn man die Möglichkeit hat, mal an den Kabinen vorbeizugehen.
Wobei ich habe selten einen Menschen, wenn er sich denn mal gegenüber einem geöffnet hat, ich habe jetzt häufiger mit ihm schon zusammengesessen, einen Menschen mit einem besseren, ausgeprägteren und lustigeren Humor erlebt. Also das traut man ihm nicht zu, wenn man ihn in der Halle sieht. Er kann einen Spruch nach dem anderen bringen und gut, man muss davon ausgehen, je nachdem, wer es übersetzt, weil er nimmt immer eine Spielerin als Übersetzerin dazu und er macht dann quasi in dem Interview diese Spielerin kolossal fertig und die muss es dann übersetzen und er lacht sich dann darüber kaputt zum Beispiel. Aber er hat auch wirklich einen tiefsinnigen Humor und ist eigentlich ein netter Kerl.
Den kann man ja vielleicht ein bisschen auch vergleichen mit George Tadic, der bei den Rumäninnen auf der Bank sitzt. Und damit kommen wir ganz fix zu Gruppe B, in der in Debrecen gespielt wird, mit Norwegen, mit Dänemark, mit eben Rumänien und der Ukraine. Ich glaube, die Ukraine, die wird sich schwer tun, da weiterzukommen, Björn. Das ist die Mannschaft, die du wahrscheinlich auf Platz 4 gesehen hast vorhin.
um dort anzuschließen, wo du aufgehört hast. Tadic hat überhaupt keinen Humor. Aber kommen wir zur Gruppe. Also ich sehe es genauso. Also die Ukraine ist in dieser Gruppe chancenlos. Und ich würde fast sagen, aus dieser Gruppe B kommt nachher der Europameister. Also Norwegen, Dänemark, Rumänien wird super spannend werden, gerade im Hinblick dann noch auf die Hauptrunde. Wenn man davon ausgeht, dass Ungarn mit 4-0 Punkten weiterkommt, Norwegen, Dänemark, Rumänien werden sich höchstwahrscheinlich einige Punkte abnehmen. Und da muss man sehen, wer mit wie vielen Punkten weiterkommt. Also da ist wirklich, das ist die Gruppe mit dem stärksten Mittelwert, sage ich mal. Und Ukraine wird meiner Meinung nach ohne Chance dort sein. Das Problem bei Rumänien ist immer die Mentalität. Wenn sie mal ein Spiel verlieren, knicken sie manchmal sehr schnell schon ein und schaffen es nicht mehr, den Kopf richtig hochzubekommen. Und genau das kann man von Norwegerinnen und Dänen nicht sagen. Die haben ja dieses personifizierte Siegergehen, auch wenn sie mal verloren haben. Kopf hoch, weiter geht's, nächstes Spiel. Und deswegen in dieser Gruppe für mich Dänemark, auch nach den Leistungen beim Golden League Turnier am vergangenen Wochenende, für mich der Favorit. Auch wenn sie jetzt ohne ihre Abwehrchefin Bonde spielen müssen und Norwegen dort auf Nummer 2. Wir kommen ja sicherlich gleich auch noch zu denen, die verletzt sind. Da werden wir gleich auch über Norwegen noch sprechen. Also für mich Dänemark, Norwegen, Rumänien und ohne Punkte nachher die Ukraine.
Ja, Christian, jetzt hat Björn gerade schon gesagt, wir kommen noch zu einigen Verletzten. Gerade die Norwegerin hat es doch relativ hart getroffen.
Ja, Norwegen hatte schon Probleme dadurch, dass Marit Fafjord als Mannschaftskapitänin und Kreisläuferin mit einer Schulterverletzung langfristig ausfällt. Deswegen hatte man Heidi Löke nochmal zu einem Comeback überredet. Im Tor ist Katrine Lunde schwanger ausgefallen. Jetzt noch kurz bei der Golden League, dann Lindjørum Sulland im rechten Rückraum. Alles Ausfälle, die durchaus ins Kontor gehen werden. Auch da muss man dann sehen, ob es dann hinterher für den ersten Platz und für die Finalrunde wirklich reichen wird. Dänemark, denke ich, wird den Ausfall von Bonde kompensieren können. Also die Alternativen, die da zur Verfügung stehen, sind durchaus noch sehr, sehr gut. Und Rumänien war mir am Wochenende zu abhängig von Cristina Neagu. Und das wird man dann sehen, ob sich das auf so einem Turnier dann wirklich dauerhaft durchsetzen wird.
Reihenfolge für dich in dieser Gruppe am Ende?
Dänemark vor Rumänien, Norwegen, Ukraine.
Björn, hattest du die schon genannt? Habe ich das jetzt verpasst, die Reihenfolge?
Dänemark, Norwegen, Rumänien, Ukraine.
Gut, dann kommen wir noch in eine Gruppe, die uns noch fehlt. Das ist die Gruppe D, spielt in Osijek mit Montenegro, mit Frankreich, mit den Serben und mit der Slowakei. Ich glaube, da ist es so eindeutig wie in keiner Gruppe. Die Slowakei sollte am Ende ganz klar den vierten Platz belegen. Aber die anderen drei Mannschaften, das ist durchaus relativ ausgeglichen, Björn.
Gut, ich sage es mal so, wenn der Worst Case für Serbien eintrifft, wenn wirklich, wir haben jetzt über Verletzte und Schwangere und ähnliche Fälle geredet, wenn in Serbien wirklich Andreja Lekić ausfallen sollte und dann noch Sanja Damjanovic aus Viborg, die auch angeschlagen ist, nicht spielen könnte, die Spielmacherin Liscevic fällt definitiv aus und ihre Torfrau Tomasevic, die auch schon in Deutschland gespielt hat, ist auch angeschlagen, wobei bei der sieht es noch am besten aus. Dann könnte es auch in einem Spiel Serbien-Slowakei eine Überraschung geben. Aber was ich gehört habe aus Skopje ist, dass Andreja Lekić gesagt hat, sie zieht das, egal wie verletzt sie ist, sie zieht das bei der EM durch. Und Andreja Lekić ist natürlich eine, die ihre Mannschaft mitreißt. Aber man muss natürlich dann sehen, wenn Serbien in voller Manpower spielen kann, dann hat die Slowakei da keine Chance. In den beiden anderen Spielen gegen Frankreich und Montenegro sowieso nicht. Also ich sehe es eigentlich so, dass vieles davon abhängen wird, mit welcher Besetzung Serbien dabei ist. Frankreich wird immer wieder als Mitfavorit gehandelt und ist immer wieder kurz vorm Ziel irgendwie gescheitert. Man muss ja auch sehen, Frankreich hat in der gesamten Euro-Geschichte erst eine Medaille gewonnen, und zwar eine bronzene Medaille 2006, als sie die deutsche Mannschaft in Schweden geschlagen haben. Sie haben sonst bei einer EM noch nie Edelmetall gewonnen. Und ich glaube, Montenegro, die zocken gerade. Also die haben mit 8 oder 9 Toren und das zweite Spiel mit 4 oder 5 Toren gegen Kroatien verloren. Und sie haben auch was gemacht, was sie normal nie machen, nämlich Testspiele vor einem Turnier. Normalerweise zieht Dragan Acic eine Mannschaft zurück und macht keine Testspiele. Jetzt hat er mal 2 gemacht und hat die beide deutlich gegen Kroatien verloren. Aber ich glaube, das ist pures Zocken. Also Montenegro für mich, wenn sie vollzählig bleiben, sie sind natürlich ganz abhängig von 2, 3 Spielerinnen, der klare Favorit in der Gruppe. Dann angesichts der serbischen Verletzungssituation sehe ich Frankreich auf Platz 2. aber nicht als Halbfinalkandidat. Und Serbien kommt meiner Meinung nach mit 0-4 Punkten weiter.
Deine Einschätzung zur Gruppe, Christian?
Ja, das sehe ich ähnlich, obwohl die Slowakei durchaus die ein oder andere spannende Spielerin hat. Und bei Serbien muss man wirklich erstmal abwarten. Bei der Golden League hat es teilweise wirklich hohe Niederlagen gegeben. Da war man dann allerdings auch ohne 6 oder 7 insgesamt angereist. Das wird man dann wirklich sehen, wie stark diese Mannschaft ist. Ich glaube auch nicht, dass es zu mehr als Platz 3 reichen wird. Und ich würde mir wünschen, dass Frankreich dort Gruppensieger wird.
Aha, warum?
Ganz einfach, weil ich zwar durchaus ein Fan einer körperbetonten Abwehr bin, Montenegro mir da aber einen Ticken zu weit geht manchmal.
Okay, das ist eine klare Aussage. Du wünschst dir also ein wenig mehr Fairplay. Sprich, dann ist deine Reihenfolge Frankreich, Montenegro, Serbien und die Slowakei. Dann bleibt mir nur zum Abschluss noch die Frage nach euren Tipps. A. Wer wird Europameister? B. Wer wird der Superstar dieser WM? Bitte nur einen Namen nennen. Und C. Welche Platzierung erreicht die deutsche Mannschaft am Ende? Björn, los geht's.
A. Dänemark. B. Anna Vyakireva aus Russland. Und C. 5.
Christian.
Ich fange mal mit C an. Da sage ich mal Platz 6. Dann Europameister, denke ich auch, dass es Dänemark am Ende machen wird, im Finale gegen Ungarn. Und Star der Europameisterschaft. Gute Frage. Ich sag mal einfach Susan Müller.
Aha. Gut, dass ich nicht auf diese Fragen antworten muss, denn die waren gar nicht so einfach. Ich bedanke mich recht herzlich für eure Zeit, dass ihr mit dabei gewesen seid bei dieser zweiten Vorschau zur Frauen-Europameisterschaft 2014. In ein paar Tagen geht es schon los. Ich werde mich dann auch auf den Weg machen, um live vor Ort mit dabei zu sein. Björn werde ich dann in der Hauptrunde treffen und ihn hoffentlich dann auch in Budapest wiedersehen, wo auch die deutsche Mannschaft dann vielleicht mit dabei ist. Das soll es gewesen sein von unserer großen Vorschau zur Europameisterschaft. Wir hören uns dann in ein paar Tagen wieder hier bei Kreisab.